Und ich freue mich, mit euch heute Morgen ein paar Gedanken zu teilen, die mich in den letzten 2,5 Wochen so ein bisschen geprägt und verfolgt haben, seitdem ich eine bestimmte Stelle in der Bibel gelesen habe. Und das ist was ich mir sehr wünsche für uns als Gemeinde, für mich als Person, vielleicht auch einfach für das kommende Jahr, wenn man das Leben so in Jahre trennen möchte. Und wir steigen ein in 1. Mose 28. Wer eine Bibel hat, kann das gerne mit mir aufschlagen. Vorne an der PowerPoint ist es auch zu sehen. Und zwar steigen wir ein mitten in der Geschichte von Jakob. Jakob war ein Nachfahre von Abraham und von Isaak. Und Jakob war so ein richtig kämpferischer Typ und auch ein sehr listiger Typ. Er hat sich das Erstgeburtsrecht hat er sich listig erschlichen. Er hat sich den Segen seines Vaters listig erschlichen. Er war eigentlich nicht der Erstgeborene, sondern der Zweitgeborene. Und er war ein ziemlich listiger Typ und hat demzufolge auch den Zorn seines Bruders Esau erstmal auf sich gezogen, musste fliehen und auf dieser Flucht ereignet sich folgende Geschichte. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Bethel bedeutet Haus Gottes oder Haus des Herrn. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Okay, Jakob war ein Typ gewesen, der hatte um den Segen Gottes gekämpft. Er hat versucht, ihn sich listig zu erschleichen. Und hier hat er jetzt plötzlich eine ganz besondere Gottesbegegnung und die hat er im Schlaf. Er schläft ein und plötzlich sieht er den Himmel geöffnet und er sieht eine Leiter, die Himmel und Erde verbindet und er sieht Engel Gottes, Boten Gottes. Der Hebräerbrief sagt, dienstbare Geister, die ausgesandt sind, um denen zu dienen, die das Reich erben wollen. Er sieht Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dieser Leiter und dann sieht er Gott selbst und Gott erneuert mit Jakob den Bund, den er schon mit Abraham und mit Isaak geschlossen hatte. Er verspricht ihm seinen Segen, seine Gunst, er verspricht ihm ein Erbe zu geben. Er verspricht seinen Segen und Jakob erwacht und er sagt was und das hat mich die letzten 2,5 Wochen verfolgt. Jakob sagt, das ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Gott selbst ist hier und ich habe es nicht erkannt. Gott selbst ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Das ist ein Satz, der hat mich sehr angesprungen, als ich diese Stelle gelesen habe. Es hat irgendwie was von, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, Gott selbst ist da. Und keiner hat es erkannt. Stell dir vor, Gott selbst ist da mit allem, was er ist und was er kann. Und keiner hat es erkannt. Und Jakob gibt diesem Ort einen Namen und er nennt den Ort Bethel, was bedeutet Haus Gottes, was bedeutet Haus des Herrn. Und er beschreibt diesen Ort mit zwei Aspekten. Er sagt, das ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und die zwei Sachen wollen wir uns kurz angucken. Es ist nichts anderes als das Haus Gottes. Es ist ein Ort der ganz besonderen Gemeinschaft und Intimität, der ganz besonderen Begegnung mit Gott. Und es ist nichts anderes als die Pforte des Himmels. Es ist ein Ort, über dem der Himmel offen steht. Ein Ort des Segens, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Der Ort, wo Gott seine Treue, seinen Segen, seine Gunst, seine Verheißungen in einem Bund mit ihm besiegelt hat. Es ist ein Ort, wo die Realität des Himmels plötzlich greifbar wurde auf der Erde. Wo diese Engel auf und nieder stiegen, die zur Welt Gottes einfach gehören. Es ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Jakob sagt nichts anderes als, das ist ein Ort der besonderen Gemeinschaft mit Gott und es ist ein Ort des besonderen Segens Gottes. Gott selbst ist hier und ich habe es nicht erkannt. Circa 18 Jahrhunderte später tritt Jesus auf die Bildfläche. Der Sohn Gottes kommt auf die Erde, Gott selbst. Und er lebt erst mal 30 Jahre im Verborgenen, wächst auf. Und dann kommt der Punkt, wo Jesus sein öffentliches Wirken beginnen möchte. Und er sammelt sich Jünger zusammen. Und gleich am Anfang in Johannes 1, Vers 51 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Johannes 1, Vers 51, ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Die Personen, die ihm damals zugehört haben, zumindest die Heiligen Schriften damals kannten, denen muss sofort klar gewesen sein, auf was sich Jesus hier bezieht. Er bezog sich auf die Gottesbegegnung, die besondere Gottesbegegnung, die Jakob in 1. Mose 28 hatte in Bethel. Und was Jesus hier sagt, ist, Jakob hatte damals einen Traum. Und er hat im Traum Gott so intensiv erlebt und ist ihm so intensiv begegnet, dass er gesagt hat, dieser Ort ist furchterregend, er ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und Jesus sagt, aber weißt du was? Das war ein Traum, den Jakob hatte. Das war ein Ort, an dem er das erlebt hat, das war eine Begegnung. Und von jetzt an werdet ihr erleben, dass das alles mehr als ein Traum ist. Das alles wird Realität in mir, in Jesus, in dem Menschensohn, denn ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus sagt, Bethel ist nicht länger ein Ort. Bethel ist nicht länger ein Ereignis vor 18.000 Jahren. Bethel ist eine Person und ich bin diese Person. 1. Mose 28 ist einer der vielen Orte und Personen und Ereignisse im Alten Testament, die wir verstehen können als ein Typus von Jesus, als etwas, was wir erst verstehen, wenn wir Jesus kennenlernen, was wir erst durch Jesus irgendwie erkennen können und im Vollen verstehen. Was waren die zwei Aspekte, die Bethel ausgemacht haben? Es war das Haus Gottes und es war die Pforte des Himmels. Was heißt es über Jesus oder inwiefern ist Jesus dieses Bethel in Person? Jesus erlebte Gemeinschaft mit dem Vater wie kein anderer. Er sagte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er lebte in absoluter Abhängigkeit und Intimität mit Gott. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die mag ich sehr, da betet Jesus. Jesus ist fertig mit Gebet und seine Jünger sagen zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und ich kann mir da nur vorstellen, wie das gewesen sein muss, Jesus beten zu hören. Ich glaube, da war eine Intimität spürbar, da wurde deutlich, was für eine Gemeinschaft er mit Gott hat, dass die Jünger ihn haben beten hören und haben gesagt, wir haben Pharisäer beten hören, wir haben Schriftgelehrte beten hören, wir haben Johannes den Täufer beten hören, aber lehre uns beten. Ja? Jesus hat Gemeinschaft mit Gott erlebt, das Haus Gottes, nichts anderes als das Haus Gottes, die Gemeinschaft mit dem Vater. Und zweitens die Pforte des Himmels. Der zweite Aspekt, Jesus lebte unter offenem Himmel. Auf Jesus lag die Gunst und der Segen des Vaters. Und das hört sich vielleicht erstmal schräg an, weil natürlich, Jesus ist ja Gott. Aber Über den Teenager Jesus steht in der Bibel und Jesus wuchs und gewann an Gunst mit Gott und mit Menschen. Und als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt und Johannes der Täufer ihn tauft, ihr erinnert euch, da öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab und die Stimme Gottes ertönt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen oder er hat meine Gunst. Jesus lebte unter der Gunst des Vaters, Jesus betete und es passierte. Jesus brachte die Realität des Himmels auf die Erde. Er heilte Kranke, er vermehrte Brot, er weckte Tote auf. Wenn Jesus lehrte, wenn er handelte, wenn er Wunder tat, dann war allen, die ihn gesehen haben, klar, okay, hier ist ein geöffneter Himmel. Hier passieren Dinge, die passieren nicht, wenn der Himmel nicht offen steht und Gott seinen Segen und seine Gunst und seine Macht und seine Liebe offenbart und ausgießt. Hier steht der Himmel weit geöffnet. Und das war Jesus, Bethel in Person. Das Haus Gottes, die Gemeinschaft mit dem Vater und die Pforte des Himmels, einen geöffneten Himmel, den er mit sich brachte und der für jeden erlebbar war, dem er begegnete. Die Jünger sahen da drin, was Jesus angekündigt hatte. Von jetzt an werdet ihr den Himmel offen sehen. Und ihr werdet Engel Gottes sehen, die auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Die Engel, die dienen, die Botschaft Gottes bringen, die den Willen Gottes ausführen. Und jetzt bleibt es dabei aber immer noch nicht. Jakob hat sein Bethel erlebt und Jesus sagt, ich bin Bethel in Person. Es ist nicht länger ein Traum in 1. Mose 28, es ist Realität in mir als Person. Könnt ihr das sehen, was Bethel bedeutet? Aber dabei bleibt es nicht, denn Jesus kam nicht nur, um irgendein Beispiel vorzuleben, sondern er kam, um uns genau dieses Leben zu geben. Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und Kolosser 2, Vers 9, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Jesus kam, um ein ganz neues Zeitalter einzuläuten. Er kam, um dir Bethel zu schenken. Um dir diesen Ort zu schenken, den Jakob damals erlebt hat, den er selbst verkörpert. Und er sagt, wenn du in mir bist, und ich stelle dich in mich, ich verberge dich in mir, wenn du in mir bist, dann lebst du in Bethel, dann ist Bethel für dich eine Realität, die du erleben kannst. Und was bedeutet das? Nochmal zurück. Bethel steht für zwei Aspekte, das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Jesus hat alles, was eine Distanz zwischen dir und dem Vater geschaffen hat und schaffen kann, beseitigt. Und die Bibel spricht von einem völlig neuen Weg, der dir aufgemacht wurde, direkt in die Gegenwart Gottes. Er sagt, dieser Weg ist ein Weg von Freimütigkeit. Das heißt, du darfst mit absoluter Freimütigkeit direkt vor den Thron kommen. Wir haben vorhin gesungen, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir und singen Lieder. Ihr Lieben, wir würden auf diesen Stufen vor Gottes Thron nicht überleben, wäre nicht Jesus dafür gestorben, dass alles, was uns trennt vom Vater und alles, was er in seiner Heiligkeit verzehren muss, wenn er das nicht weggenommen hätte, wenn er das nicht auf sich genommen hätte. Die Bibel sagt von uns, ihr seid jetzt Hausgenossen Gottes. Das ist Bethel, das Haus Gottes. Die Bibel sagt, du bist ein Hausgenosse Gottes geworden, ein Mitbürger der Heiligen. Er sagt, du bist mein Bruder und ein Miterbe Jesus, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie viel mehr Gemeinschaft kann es sein, als ein Tempel des Heiligen Geistes sein, als Christus in uns zu haben? Die Bibel sagt, du bist ein Freund Gottes. Jesus hat am Kreuz sowas Gewaltiges vollbracht, was deine Gemeinschaft und deine Intimität mit Gott angeht. Das ist so gewaltig, da ist nichts, was eigentlich diese Gemeinschaft noch trüben kann. Weil du in Jesus bist. Weil er Bethel in Person ist. Und weil er kam, um dir Bethel zu schenken. Der zweite Aspekt, die Pforte des Himmels. Das war der Aspekt von dem geöffneten Himmel über dir, unter dem du lebst. Du lebst unter offenem Himmel. Ich hatte im Februar diesen Jahres hatte ich eine Begegnung mit Jesus, die möchte ich euch kurz erzählen. Wir hatten Lobpreis gemacht in der Hausgruppe und plötzlich sah ich vor meinem geistigen Auge, sah ich Jesus vor mir. Und Jesus stand so da. Ich habe auch ein Bild, das ist irgendwie so ein bisschen, kannst du mir gerade das Bild zeigen? Sorry. Genau. Jesus stand so da. Und es war wie wenn man die Wundmale in seinen Händen sehen konnte. Und dann hat Jesus zwei Sachen gesagt und beides sind Bibelverse. Das erste, was er gesagt hat, ist das, was er zu Thomas gesagt hat. Gib deine Hand her und lege sie in meine Wunden und in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und der zweite Vers war, und wenn Gott doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Und es war, als würde Jesus mich, es war eine Aufforderung zur Fürbitte, es war eine Aufforderung zu Gebet. Und es war, wie wenn Jesus sagt, hey, er steht so da und ich leg deine Hände in diese Wundmale, in diese Hände rein und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Wenn ich meinen eigenen Sohn nicht verschont habe, wie werde ich dir mit ihm nicht alles schenken? Und das ist für mich ein Bild von Fürbitte geworden, auf dem ich das ganze Jahr immer wieder zurückgekommen bin, dass wenn ich Gott Anliegen bringe, meine Anliegen bringe, dass ich mich in meinen Gedanken so an die Hände Jesu hänge und sage, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, wie wird er mir mit ihm nicht alles schenken? Wir leben unter offenem Himmel. Gott ist für uns. Gott ist entschlossen zu segnen. Er ist ein Vater, der gute Gaben hat für seine Kinder und der sie geben möchte. Er ist ein Hörer des Gebets. Er sagt, wenn ihr mich um ein Stück Brot bittet, dann gebe ich euch keinen Stein. Und er hat uns gesegnet. Und was sind diese ganzen Segnungen, von denen ich spreche? Ihr könnt sie alle entdecken hier drin. Ein paar davon sind die roten Babser. Ein Segen, den Gott dir schenkt, zum Beispiel, ist, dass er dein Gebet hört. Dass er dein Gebet hört und dass er auf dein Gebet hin handelt. Vertrau auf deinen Herrn und er wird handeln. Ein Segen, den Gott dir schenkt, ist, dass er sich um deine Sorgen kümmert. Dass er dir alles geschenkt hat, was du zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst. Er ist für dich, er sagt dir zu, dass er dir Gnade um Gnade schenkt. Er sagt dir zu, dass er dich bis ans Ende lieben wird und dass er dich auf seinen Händen tragen wird. Dass er immer bei dir sein wird bis ans Ende der Welt. Er hat dir ein neues Herz gegeben, er hat dir Autorität gegeben. Er hat dir Autorität gegeben, unter einem offenen Himmel zu leben, zu handeln, zu beten, zu sprechen. Er hat dir seinen Heiligen Geist selbst gegeben. Er selbst hat in dir Wohnung gemacht. Nicht nur du bist in Jesus, was es dir möglich macht, vor Gott zu bestehen, was dir eine neue Identität gibt, sondern auch Jesus ist in dir. Das ist ein großes Geheimnis. Du in Jesus und Jesus in dir. Du in Jesus, das ist eine neue Identität, die alles verändert. Du verborgen in Jesus, in allem, was er ist. Und Jesus in dir, der Jesus, der Tote auferweckt, der Jesus, der mehr tun kann, als wir uns vorstellen können, als wir erbeten, der Jesus, der dich zu mehr als einem Überwinder macht. Der Segen, der dir in Jesus zugänglich ist, der Himmel, der über dir aufgerissen ist, ist unermesslich weit aufgerissen. Er ist es schon. Jesus hat es gesagt, von jetzt an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen. In ihm, in Jesus. Und jetzt komme ich zurück auf diesen Vers aus 1. Mose 28, der mich so getroffen hat, wo Jakob sagt, Gott selbst ist an dieser Stätte und ich habe es nicht bemerkt. Das ist Bethel und ich habe es nicht bemerkt. Gott selbst hat dir Bethel geschenkt. Er hat dir Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht, die eigentlich nichts mehr trüben kann, weil er alles weggenommen hat, was da war. Und er hat dir einen offenen Himmel geschenkt. Und ich habe es nicht bemerkt. Gott selbst ist an dieser Stätte, Gott selbst ist in dieser Situation ein Hörer des Gebets, ein Gott, dessen Arm nicht zu kurz ist zum Helfen. Aber ich habe es nicht gemerkt und habe deshalb auch mal gar nicht gebetet. Gott selbst ist in dieser Situation ein Vater, der absolut ready ist, dich zu trösten und dich zu halten und dich wodurch zu lieben. Aber ich habe es gar nicht gemerkt und ich habe versucht, mich da alleine durchzuboxen und bin am Ende total ausgebrannt. Gott selbst ist in der Situation, macht dich zu mehr als einem Überwinder, aber ich habe es irgendwie gar nicht gemerkt. Wisst ihr, was ich sagen möchte? Dieser Satz, der hat mich so getroffen, wo Jakob sagt, oh Mann, Gott selbst ist an dieser Stätte und ich hab's nicht gemerkt, ich habe es nicht gerafft. Und da habe ich gedacht, oh Mann, Jesus schenkt mir Bethel und ich merke es oft nicht. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 15. Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das alles und zu Recht liegt meistens der Fokus und der Schwerpunkt in diesem Gleichnis auf dem jüngeren Sohn, der vom Vater abhaut und sein ganzes Erbe verprasst mit Prostituierten und irgendwann landet er bei den Schweinen, Tiere, die bei den Juden unrein galten und isst sogar noch ihr Essen und also worst case. Und dieser Sohn kommt zurück und der Vater wartet schon auf ihn und er sieht ihn von Weitem und der Vater läuft diesem verlorenen Sohn entgegen und er bringt ihm Kleider oder lässt ihm Kleider holen, was ganz toll ist, weil er lässt nicht zu, dass dieser verlumpte Sohn erstmal ins Haus kommt und jeder Diener sieht, wie er verlumpt reinkommt, sondern er lässt die Kleider raus aufs Feld bringen und der Sohn zieht sich schon auf dem Feld schön an. Er stellt seine Würde wieder her und er gibt ihm einen Ring, er stellt seine Autorität wieder her. Er zieht ihm Sandalen an, damit er nicht barfuß läuft, was damals nur Sklaven gemacht haben. Er stellt seine Sohnschaft wieder her, seine Freiheit. Und er schlachtet das gemästete Kalb, macht ein Riesenfest und freut sich, dass dieser verlorene Sohn wieder da ist. Und dann gibt es einen zweiten Sohn und der wird oft vernachlässigt und der ist aber interessant. Und dem passt es überhaupt nicht. Ne? Der sieht seinen Bruder daheim kommen und sieht, okay, jetzt wird da groß Party gemacht und das Lamm wird geschlachtet. Und er grollt und ist ärgerlich und er bleibt draußen stehen und er geht nicht rein zu der Party. Und dann kommt der Vater raus zu ihm, so ein guter Vater. Und der Sohn sagt, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich bin ständig da, ich arbeite hier, ich habe dein Erbe nicht verprasst mit Prostituierten, ich habe nicht das Schweinefutter gegessen und mir hast du nie ein Kalb geschlachtet. Und was sagt der Vater? Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was ich habe, ist dein. Und er hat es nicht gemerkt. Richtig? Du bist alle Zeit bei mir, das Haus Gottes, die Gemeinschaft Gottes, Bethel. Und alles, was ich habe, ist dein, der offene Himmel, Bethel. Du bist alle Zeit bei mir und was ich habe, ist dein. Ich habe dir Bethel geschenkt. Aber du hast es nicht gemerkt. Du hast dein Kalb nie geschlachtet. Du hast Verheißungen zwar gehört, aber sie haben sich nicht mit Glauben verbunden und deswegen waren sie wertlos für dich. Alles, was meines ist dein, du hättest gemästete Kälber haben können, aber du hast sie nie genommen, sondern du bist draußen stehen geblieben, du hast deine Pflicht erfüllt, du hast den Acker bestellt und sonst was getan. Du hättest Gemeinschaft mit mir haben können, du hättest abends mit mir am Kaminfeuer sitzen können, du hast nie dort gesessen. Wisst ihr, was ich sagen möchte? Ich glaube, dieser Satz aus 1. Mose 28 ist was sehr häufig auf uns zutrifft. Dass Gott da steht und sagt, leg deine Hände in meine Wundmale, ich habe mein Leben für dich gegeben, wie sollte ich dir mit mir nicht alles schenken? Erwarte, bete und glaub und hab Hoffnung. Vor einem Gebet muss ich an den Vers denken, wo Gott sagt, er hat uns zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Und an einer anderen Stelle sagt er, und wenn jemand Rechenschaft von dir fordert über die Hoffnung, die in dir ist, dann sei bereit dazu, diese Rechenschaft abzulegen und davon Zeugnis zu geben. Gott ist ein Gott der Hoffnung, weil der Himmel über uns, weil der Himmel über uns offen ist, weil er uns Bethel geschenkt hat, weil Jesus Bethel in Person ist und wir in ihm verborgen sind und er in uns. Und wir haben es nur oft nicht erkannt und wir haben oft nicht gelernt, dieser ältere Sohn zu sein, der sein Leben auskostet, das ihm geschenkt wurde. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Haben wir vorhin gesungen. Das ist Johannes 10. Und dieses Wort Überfluss ist Perissos. Und Perissos heißt über das Gewöhnliche und Notwendige hinausgehend. Jesus kam, um dir Leben zu geben, über das Notwendige und Gewöhnliche hinaus. Perissos. Perissos ist dein, das ist Bethel. Ja? Unsere Predigtreihe heißt Königreichsschlüssel. Es geht um Schlüssel und Prinzipien seines Reiches, die uns helfen sollen, in dem zu leben, was er uns eigentlich bereitet hat, was sein Reich eigentlich ausmacht. Und ich glaube, ein Schlüssel ist es, zu lernen, zu sehen und anzuerkennen und entsprechend zu leben, zu erwarten und zu beten, dass Bethel dein Erbe ist. Dass du an einen Ort versetzt bist, wo du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, die ungetrübt ist und wo der Himmel offen steht und ready ist, um die Gunst Gottes und den Segen Gottes über dir auszugießen. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass alles immer glatt gehen wird und du nur noch auf goldenen Straßen läufst. Dass immer alles genau nach deiner Vorstellung läuft und so weiter. Das ist es nicht. Aber es bedeutet, dass egal wo du läufst und wenn ich auch wandere im finstern Tal, ich fürchte mich nicht. Denn mein guter Hirte, der, auch Johannes 10 geht um den guten Hirten, der mir Perissos versprochen hat, Leben über das Notwendige und über das Gewöhnliche hinaus, der ist bei mir. Und er führt mich und sein Stecken und sein Stab, die trösten mich. Häufig lassen wir einfach zu, dass dieser Himmel, der so weit aufgerissen wurde, dass er sich in unseren Gedanken mit irgendwelchen Wolken zuzieht. Und wir denken, so gut ist Gott gar nicht und wir laufen rum und wissen alles andere als diese lebendige Hoffnung, zu der wir gemacht worden sind. Aber Jesus möchte dir Bethel schenken. Das ist ein Geschenk. 1. Korinther 2, glaube ich, ist es, da sagt Gott, ich habe euch meinen Geist gegeben, damit ihr alles erkennt, was ich euch geschenkt habe. Das haben wir nötig, dass wir erkennen, was uns geschenkt worden ist. Jakob hat sich nicht ereifert, es kam einfach im Schlaf. Er hat die ganze Zeit versucht, sich zu erkämpfen, dann schläft er ein und bums, da ist es. Es ist einfach ein Geschenk, okay, und wir können es annehmen. Das wünsche ich uns für 2013, dass wir das lernen, nicht fokussiert zu leben auf unsere eigene Sünde, auf unsere eigene Schwachheit, auf irgendwelche Wölkchen, die irgendwo hinziehen, sondern dass wir verstehen, Bethel ist unser Erbe, Bethel ist das Geschenk Jesu an uns. Das Haus Gottes und die Pforte des Himmels, Gemeinschaft mit Gott und ein offener Himmel, unter dem wir leben. Halleluja. Ich möchte euch Psalm 23 zusprechen. Ein sehr bekannter Psalm und danach möchte ich, dass wir den gemeinsam beten und dann werden wir Abendmahl feiern. Worauf ich mich schon sehr freue. Und das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Dieser Psalm fasst das alles nochmal sehr gut zusammen. Und er spricht, wie ich vorhin schon gesagt habe, von genau dem Hirten aus Johannes 10, der uns dieses Leben im Überfluss geben möchte. Und er spricht und proklamiert einfach proklamiert den Segen Gottes. Und ich spreche den euch erst zu in Du-Form. Und dann lasst uns zusammen aufstehen und wir beten ihn gemeinsam. Und dann hast du die Möglichkeit, einfach nach vorne zu gehen, während wir noch ein Lied singen und dir Abendmahl zu holen. Du dürft das gerne auch zusammen machen mit Ehepartner, Freund, Freundin. Einfach annehmen, dass in Jesus, in dem, was er für dich verbracht hat, Bethel für dich da ist. Und dass er dasteht mit seinen wunden Händen und sagt, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Wenn ich meinen Sohn nicht verschont habe, wie werde ich dir nicht auch alles schenken? Ich bin für dich und ändere meine Meinung nicht. Okay, wenn du möchtest, mach deine Augen zu. Psalm 23. Der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Er weidet dich auf einer grünen Aue und er führt dich zum frischen Wasser. Er erquickt deine Seele. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn du auch wanderst durch ein finsteres Tal, fürchte kein Unglück. Denn Gott ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab trösten dich. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl und schenkt dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Haus des Herrn, in Bethel, immer da. Lass uns aufstehen zusammen und den Psalm beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nochmal Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Halleluja, Jesus, dafür danken wir dir. Du bist so ein guter Hirte, du bist so ein guter Vater, du bist so ein guter Gott. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir danken dir für dein Kreuz, wir danken dir dafür, dass du den Vorhang zerrissen und den Himmel aufgerissen hast. Wir danken dir, dass wir unter deinem Segen, unter deiner Gunst in diesem neuen Bund leben. Danke, dass du uns treu bist. Danke, dass du gerne gute Gaben gibst. Dass du uns nie verlässt und dass du selbst Leben im Überfluss Perissos bist. Danke für Bethel, danke, dass du selbst dieser Ort bist und dass du uns das schenkst. Und wir nehmen an, was du uns schenkst, Jesus. Herr, ich segne einfach jeden, der heute hier ist, mit Hoffnung, mit Glauben, mit Zuversicht für dieses kommende Jahr. Nimm so viel Grund, durch dich und in dir eine lebendige Hoffnung zu haben und hochzuhalten und zu bezeugen. So, während wir noch ein Lied singen, fühl dich